Herzlich willkommen zur Lebensberatung mit Gopal. Wie immer die Erinnerung, dass dieses Angebot hier nur zur Orientierung dient und keine Diagnose oder Behandlung durch den Arzt, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten ersetzt. Wir haben heute eine Sprecherin dabei, die Tanja, und sie wird eure Fragen vorlesen. Und ich werde dann wie immer was dazu sagen. Gut, wir beginnen mit der ersten Frage.
Lieber Gopal, meine Symptome sind Zähneknirschen, Verstopfung, Angst, Panik. Ein Medium gab mir den Rat, loszulassen. Aber ich weiß nicht, was ich loslassen soll. Ich kenne meine Ursachen, also mein Trauma nicht. Und weiß daher nicht, wie ich mir helfen kann. Auch fühle ich keine Wut, keinen Hass. Meine Frage, wie kriege ich raus, was genau ich lösen muss? Dank dir weiß ich immerhin, dass ich ein körperliches Problem habe und nicht psychisch krank bin. Vielen Dank für deine so tolle Arbeit.
Das mit dem Loslassen ist eine der typischen Fallen oder Irrwege, die wir speziell aus der Spiritualität kommuniziert bekommen. Loslassen ist etwas, was wir nicht machen können, sondern das ist die automatische Folge eines regulierten Nervensystems. Ähnliches gilt für Vergebung, für Frieden, für Entspannung, für Liebe, für Mitgefühl. Das sind alles Nebeneffekte von etwas anderem. Ich kann das nicht direkt machen. Ich kann nicht Liebe machen. Ich kann nicht Loslassen machen. Ja, das geht so nicht. Die Symptome, die du beschreibst, sind wie alle anderen Symptome Folgen von festgehaltener Ladung im Nervensystem. Und festgehaltene Ladung ist letztlich Kampf-Flucht-Energie und das manifestiert sich zum Beispiel als Wut und Hass. Und was wir wollen immer von dem Symptom und den Leidenszuständen direkt in den entspannten, in den regulierten Zustand. Worum es geht, ist nicht was loszulassen, sondern an die Ladung ranzukommen. Das, was du beschreibst, Zähneknirschen, Verstopfung, Angst, Panik, das ist sozusagen die Ladung. Das ist Wut und Hass auf eine verzerrte Art und Weise. Und es geht also darum, das zurückzubringen in den Fluss, wie es eigentlich ist. So, das heißt, als Kind konntest du möglicherweise das nicht direkt äußern, nicht direkt ausleben und der Körper hat das dann sozusagen übernommen, beziehungsweise die Symptome stellen diese verzerrte Kanalisierung dar. Es ging also darum, an die Wut und an den Hass ranzukommen und das vielleicht auch erstmal auszuagieren in einem sicheren Setting mit Schreien und Hauen auf dem Kissen zum Beispiel. Und letztlich ging es darum, das in die Kommunikation zu bringen, in deinen Beziehungen. Also es geht nicht darum, etwas loszulassen, sondern es geht darum, dass du deine Grenzverletzungen kommunizierst, dass du kommunizierst, wann du wütend bist, wann du Hass erlebst. Darum geht es. Es geht nie um Symptome. Das ist einfach eine Falle. Also schau mal, wann etwas sich nicht gut für dich anfühlt im Alltag und guck mal, mit welchen Personen und Umständen das zu tun hat und guck mal, ob du zuerst für dich vielleicht das innerlich kommunizieren kannst und dann irgendwann auch mit den Menschen tatsächlich dies betrifft, dass du beginnst mitzuteilen, was nicht gut für dich ist und dann damit nimmst du dann den Symptomen den Strom sozusagen. Und ich würde einfach mir Hilfe holen. Ja, also guck mal, dass du wirklich einen Traumatherapeuten findest, mit dem du an diese hohe Ladung auf eine sichere Art und Weise rankommst. Und letztlich ist das im Körper. Ja, das heißt also, wenn du den Körper bewegst, Sport machst, wird das auch dich dahin führen, früher oder später. Aber es muss auf eine sichere Art geschehen und ich würde dir empfehlen, das in einer Therapie zu machen.
Lieber Gopal, nach vielen Jahren komme ich nun endlich an meine Trauer ran. Allerdings scheint diese endlos zu sein. Im Wechsel mit Wut, Hass und am schlimmsten Selbsthass zeigt diese sich. Diese Tränen sind anders, tiefer, aber auch ruhiger scheint es. Meine Therapeutin meinte aber, dass diese Trauer auch nicht das Ziel ist, sondern langfristig eine Falle. Da heilt nichts und würde mich nur vom Wesentlichen ablenken. Nun bin ich verwirrt, dachte immer, dass es das Ziel ist, an die Wut und an die Trauer zu kommen. Gefühle fühlen ist also nicht das alleinige Ziel der Traumaarbeit. Vielen Dank für dich und deine Arbeit.
Ja, das ist eine interessante Frage und das zeigt diese ganze Verwirrung, dass wir einfach nicht wissen, wie wir aufgebaut sind, welche Ebenen es gibt, wie wir vorzugehen haben, wo es lang geht. Wir sind, was das angeht, völlig orientierungslos. Na, wir schaffen es vielleicht, technische Lösungen zu finden, die an Wunder grenzen, aber diese einfachen Sachen, da hat diese Gesellschaft keine Strukturen parat. Und deswegen machen wir das Ganze, um da eben Klarheit reinzubringen. Es ist so, dass man da individuell hinschauen muss und ich kann dir das jetzt nicht für dich quasi definitiv beantworten. Es geht einfach darum zu wissen, dass das Ziel ist immer, dass wir in Kontakt mit uns sind, mit der Körperwahrnehmung, mit den Gefühlen und mit einem Gegenüber und uns dabei entspannen können. Das ist das, wo der Körper hin möchte. Dann sagen wir fühlen uns wohl, wir sind geheilt, die Welt ist in Ordnung. Und wenn das nicht geht oder wenn das in der Kindheit nicht funktioniert hat, dann ist es erstmal Notzustand des Körpers, der dann auch wieder Gefühle zur Folge hat. Aber was man sagen kann, ist, dass sozusagen der innerste Kreis ist Wut und oder Trauer. Und das ist ja das, was du auch beschreibst. Das tritt aber nur auf, wenn die Verbindung nicht funktioniert. Das heißt, der Zugriff auf Wut und Trauer ist nicht das Ziel, weil das ja immer noch sozusagen ein Notzustand ist, sondern das Ziel ist, den anderen Menschen zu erreichen und damit dich selber. Und wenn das funktioniert, dann treten diese Zustände in den Hintergrund. So, warum ist jetzt Wut und Trauer nicht das Ziel? Traurigkeit bedeutet die Erfahrung oder die Illusion von Trennung. Deswegen entsteht Trauer. Das ist das Gefühl, was kommt in der Illusion oder in der Erfahrung von Trennung. Nur es gibt keine Trennung. Also im absoluten Sinn gibt es keine Trennung und heute als Erwachsener hast du die Möglichkeit, dich zu verbinden. Ja, und deswegen ist Trauer nicht das Ziel und auch nicht die Lösung. Das kann ein Durchgangsstadium sein, aber es ist nicht die Lösung. Wenn du erfährst, wie das ist, verbunden zu sein mit einem anderen Menschen und wenn du realisierst, dass es quasi überall mit fast allen Menschen möglich ist, dann gibt es keine Trauer mehr, weil du weißt, dass das überall verfügbar ist, dass es sowas wie Trennung nicht gibt. Traurigkeit ist etwas, was aus der Kindheit mitgebracht ist und den Erfahrungsraum der Kindheit widerspiegelt, wo es zu keiner Verbindung kam mit den Eltern oder nicht genug Verbindung. Und das ist natürlich eine katastrophale Erfahrung für das Kind. Es ist aber nicht die Realität als Erwachsener und schon gar nicht die absolute Realität. Bei Wut ist es so, Wut und Hass entsteht bei Grenzüberschreitung. Also wenn meine Grenzen überschritten werden, entweder durch mich selber oder durch andere oder durch Umstände und ich aber nichts machen kann oder nichts mache, dann entsteht Wut und Hass. Also Wut und Hass ist das Ergebnis von Grenzüberschreitungen, die ich nicht ändern kann, die ich nicht beheben kann. Das sind alle einfach biologische Funktionen, die Sinn machen, ja, um uns zu schützen. Das heißt, wenn du heute in Verbindung kommst mit Menschen, dann bedeutet das ja auch, dass du deine Grenzen kommunizieren kannst und dass der andere, ein normaler Erwachsener, das auch hört und darauf eingehen kann. Und wenn du das machst und dafür sorgst, dass deine Grenzen nicht überschritten werden, dann tritt Wut und Hass erst gar nicht mehr auf. Also, das bedeutet, auch das kann ein Durchgangsstadium sein, ein wichtiges, aber auch das ist nicht die Lösung. Wenn du verbunden bist mit Menschen, wenn das funktioniert, treten Wut und Hass und Traurigkeit nicht mehr auf. Jetzt ist es so, dass meistens in der Kindheit einer von diesen Räumen unterdrückt werden musste. Wir können sagen, Traurigkeit hatte ich ja gesagt, entsteht durch die Erfahrung von Trennung. Und das heißt, das geht eher in die Richtung, dass meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das heißt, dass mein Bedürfnis nach Kontakt nicht erfüllt wird. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, ich möchte hin zu den Eltern. Das ist die Hinbewegung, die funktioniert nicht. So, das ist sozusagen das, wie die Trauer entsteht. Und Wut und Hass, wie gesagt, dadurch, dass etwas auf mich zukommt, was nicht gut für mich ist. Das ist die andere Richtung. Das sind die zwei Bewegungen. Und eine ist in der Regel, muss in der Regel unterdrückt werden. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass viele einfach einen Gefühlsraum sozusagen vordergründig ausleben oder zugänglich haben. Zum Beispiel Trauer und die Wut unterdrücken mussten. Oder die Wut dürfte da sein, aber die Bedürftigkeit nicht und die Traurigkeit nicht. Also kommen die Menschen ganz schnell in ihre Wut und blenden aber die Traurigkeit aus. Und da muss man individuell gucken, wo jemand ist. Und du kannst für dich selber mal schauen, ob du, wenn mehr Nähe zu Menschen entsteht, ob du da ganz oft einfach in die Traurigkeit fällst. Das ist dann wie so ein Automatismus. Oder ob du zum Beispiel standardmäßig in die Wut gehst. Das sind also Automatismen. Also das sind wie so Schallplatten, die da anspringen im Gefühlsraum, die aber sozusagen, wo es nicht weitergeht. Das kann also so aussehen, dass jemand ganz viel weint in der Therapie und dann wirkt das so, als würde da sehr viel passieren. Passiert aber nicht, wenn das die Standardreaktion ist, weil derjenige an der Stelle seine Wut unterdrückt. Ich muss also dann dafür sorgen, dass der Mensch, der Betroffene, nicht in die Trauer da reinkippt. Das muss ich sozusagen ein bisschen bremsen und helfen zu realisieren, dass eigentlich da die Wut ist, die keinen Raum hatte. Und umgekehrt das Gleiche. Wenn also jemand standardmäßig in die Wut kommt, dann muss das ein bisschen gebremst werden, damit die Traurigkeit, die da drunter ist, Raum hat. Also da muss man individuell schauen. In jedem Fall ist am Ende, sind beide Bewegungen zugänglich und hatten Raum, durften da sein und damit ist das sozusagen emotional komplettiert und erst dann kann ich die Realität überhaupt wahrnehmen, nämlich dass da heute ein erwachsener Mensch ist, der auf meine Bedürfnisse eingehen kann, der meine Grenzen wahrnimmt und respektiert und der auch in der Lage ist, seine Grenzen und seine Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dann haben wir zwei Erwachsene, die sich über ihre inneren Räume austauschen können und so, dass eben alles da sein darf. Und in dem Moment gibt es kein Problem mehr. Die Probleme entstehen immer nur dadurch, dass eben bestimmte Räume nicht kommuniziert werden.
Hallo Gopal. Angst ist ein körperlicher Zustand. Soweit so klar. Heilung ist Aktivität und Kontakt. Auch klar. Und in die Angst gehen ist unnötige Qual, sagst du. Aber ich habe Angst vor mir selbst, meiner Existenz oder beim Rausgehen, Bahnfahren, bei Terminen etc. Bis hin zum Shutdown. Ich muss doch in oder durch die Angst, wenn ich all das tue oder in Kontakt trete, zum Beispiel ein Treffen, wenn ich nicht mit der Angst rausgehe, gehe ich gar nicht mehr raus und beobachte mich nur noch selbst. Ich muss doch hin und wieder in die Angst rein, oder nicht? Oder meinst du nur, dass in die Angst gehen während einer Sitzung beim Psychologen?
Also das Zentrale, was du sagst, ist aber, ich habe Angst vor mir selbst, meine Existenz. Das ist die ganze Verzerrung, die du erlebt hast und in die du dich reinbewegen musstest, um dein System in der Kindheit stabil zu halten. Und das muss man einfach nach und nach auseinandernehmen. Wir müssen da hingucken, was das genau ist, was du da sagst. In diesem einen Satz ist deine ganze Kindheit zu sehen, was da passiert ist. Also was ist Angst? Wir fangen mal damit an. Angst bedeutet, dass der Körper in Gefahr ist, aber nicht handeln kann. Das bedeutet, dass er nicht kämpfen oder fliehen kann. Bedrohung und Handlungsunfähigkeit, das ist das, was wir Angst nennen. Angst entsteht nicht, wenn wir bedroht sind und kämpfen. Kannst du dir vorstellen, wenn du um dein Leben kämpfst, kannst du nicht gleichzeitig Angst haben. Genauso wenig kannst du Angst haben, wenn du um dein Leben rennst. Geht auch nicht. Angst geht nur, wenn Aktivierung da ist und der Körper sich nicht bewegen kann oder sich nicht bewegt. Das heißt, Angst ist nicht, worum es geht, sondern es geht um die Energie, die für Kampf und Flucht bereitgestellt wird im Körper, um auf eine Bedrohung zu reagieren. So, die Bedrohung für dich als Kind war ja real, also zumindest real erlebt. Wenn du abhängig bist von den Eltern, von den Bezugspersonen, ist es eben gefährlich, gegen sie sozusagen in Anführungszeichen zu kämpfen, weil du ja von ihnen abhängig bist. Das Leben eines Kindes hängt nun mal von den Eltern ab. Wegrennen geht auch nicht, weil du brauchst ja die Eltern zum Überleben. Also gibt es keine Möglichkeit, mit dieser Ladung umzugehen. Diese Ladung ist aber Wut und Hass, die nach außen gerichtet ist, weil eine Bedrohung kommt immer von außen. Die kommt nie von dir selber. Das ist also immer nach außen gerichtet, weil eine Bedrohung von außen kommt. Das bedeutet, das, was du Angst nennst, ist in Wirklichkeit Wut und Hass gegen die Menschen nach außen gerichtet, die deine Grenzen überschritten haben, die dir nicht gut getan haben. Das ist die eigentliche Bewegung. Die Angst vor dir selber, die gibt es nicht. Das ist, du hast quasi das, was du nach außen gerichtet hättest, was der Körper hätte gerne nach außen gerichtet, das musstest du unterdrücken. Und dann natürlich erscheint dir das so, als ob du die Gefahr bist. Ne? Weil wenn das sozusagen hochkommt und du die Kontrolle darüber verlierst, dann passiert was Schlimmes, aber durch das Außen, nicht durch dich selber. Das ist die ganze Verzerrung. Das heißt, du hast nicht Angst vor dir selber oder vor deiner Existenz, sondern du hast Angst davor, dass deine Ladung durchkommt, du etwas tust oder sagst, was dann eben negative Reaktionen von außen bedeutet. Und das Ganze ist der Kreislauf der Kindheit. Ja, also früher war das lebensbedrohlich, ist lebensbedrohlich erlebt worden, weil du ja abhängst von den Eltern. Aber heute bedeutet das, was in deinem System festhängt, nicht zwangsläufig, dass du in Gefahr kommst, sondern im Gegenteil. Ja, das ist die Energie, die dich schützen will und die dich auch schützt. So, jetzt können wir das natürlich hier in dem Rahmen nicht alles klären. Ja, ich kann dir einfach nur den Weg, also vom Prinzip den Weg zeigen oder sagen, das, was du da beschreibst als dein Leiden, das ist eine Energie, die nach außen gerichtet ist. Du müsstest also ein Setting finden, wo dir in einem sicheren Rahmen die Möglichkeit gegeben wird, diese Energie wieder nach außen zu lenken auf eine Projektionsfläche. Zum Beispiel Therapeuten oder, ja, oder ein Teilnehmer, wie auch immer. Und dass du dann lernst, dass der Ausdruck heute nicht bedeutet, dass der andere negativ reagiert oder dass eine Gefahr für dich besteht. Weil ein gesunder Erwachsener, der hat überhaupt kein Problem mit deiner Aggression. Der hat gar kein Problem, wenn du sagst, das und das tut mir nicht gut oder das und das möchte ich. Der kann das hören und ihr könnt damit in einen Dialog treten. Also das ist der Weg und es ist auch hier wieder zu sehen, dass wir versuchen innerhalb unseres Gefängnisses, was in der Kindheit angelegt wurde, im System eine Lösung zu finden und darin gibt es keine Lösung. Das heißt, das, wie dir der Weg erscheint, nämlich die Angst loszuwerden, damit du dann rausgehen kannst, das ist das Gefängnis und das wird nie funktionieren. So klappt das nicht. Ja, wir wollen das Symptom wegbekommen und dann ist die Welt angeblich in Ordnung. Aber das ist eben der Weg, wie es genau nicht geht. Und ich hatte da extra auch ein Video zu gemacht, dass ich das als missbräuchlich einstufe, wenn an Symptomen gearbeitet wird. Die Lösung ist nicht, das Symptom wegzubekommen, sondern an Wut und Hass und an alle anderen Bewegungen, die unterdrückt werden mussten und die in einem sicheren Setting zu kommunizieren. Und dann wirst du sehen, dass die Energie für die Symptome nach und nach verschwindet.
Sehr geehrter Herr Klein, vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit. Ich hätte gerne gewusst, wie ich feststellen kann, dass ehrliches Mitteilen in einer Beziehung nicht möglich ist. Wenn der Beziehungspartner der Ansicht ist, man dürfte gewisse Entscheidungen nicht selbstständig treffen, beziehungsweise bräuchte seine Erlaubnis dafür und dies teilweise aggressiv kommuniziert, sind dann die eigenen Grenzen schon überschritten? Ab wann muss ich mich abgrenzen? Vielen Dank im Voraus.
wenn du wissen möchtest, ob ehrliches Mitteilen möglich oder nicht möglich ist, dann geht es darum, direkt zu fragen, den Partner direkt zu fragen, möchtest du, dass wir uns mehr mitteilen, dass wir uns ehrlich mitteilen, was in uns ist? Wollen wir zusammen den Weg der Heilung und Transformation gehen? Und dann wirst du eine Reaktion erleben. Und das kann man ruhig ein paar Mal machen, ne? Vielleicht ein paar Mal, immer wieder mal fragen. Und dann wirst du sehen, ob der andere bereit ist dazu. Das ist die Voraussetzung, die Bereitschaft. Nicht, dass das funktioniert oder dass ihr das beide könnt, sondern der Wille dazu, das zu tun. Das ist das, was der entscheidende Punkt ist. Und das, was du als nächstes schreibst, das sind Vorgänge, die eben ausagiert werden. Ja, da geht's, das, was du beschreibst, hat nichts mit Mitteilen zu tun, weder bei dir noch bei dem anderen. Ne? Also es geht darum zu sagen, wie man sich fühlt, welche Empfindung man hat im Körper und was man denkt. Und das, was du beschrieben hast, da bewegst du dich ja in der Identifizierung mit mentalen Vorgängen, ob etwas so oder so ist, ob etwas richtig oder falsch ist, ob wir das so oder so machen, ob das richtig ist, was ich denke oder mache, oder ob das der andere, ob der andere Recht hat. So, das ist also die Ebene von Identifizierung. Und es geht nicht darum, ob die Grenzen überschritten werden oder nicht. Das ist nicht der Punkt in einer abstrakten, wie soll ich sagen, es geht nicht darum, das abstrakt zu entscheiden oder zu verstehen. Weil wenn du dir das überlegst, dann bist du nicht mehr mitteilen. Ja? Dann bist du in einem abstrakten Raum, wie was angeblich ist. Und das hat nichts mit Mitteilen zu tun. So, das heißt, alles, was da ist, teilst du mit. Wenn dein Partner dir die Antwort gegeben hat, dass er das auch möchte, dann müsst ihr beide radikal dabei bleiben, euch mitzuteilen und nicht in diese Falle reinzugehen, wer recht hat, wie irgendwas ist und ob wir das so und so machen. Das heißt, du teilst mit, ich fühle mich so und so. Dann passiert irgendwas und dann sagst du wieder, ich fühle mich so und so. Jetzt fühle ich mich so und so. In meinem Körper habe ich die und die Empfindung. Mein Kopf denkt gerade, dass XYZ, das ist Mitteilen. Und es spielt keine Rolle, was dein Partner dann macht oder wie er ist. Ja? Es geht darum, dass du dich mitteilst, egal was da passiert. Und dann werdet ihr sehen, dass sich etwas verändert. Ich habe ja auch, glaube ich, 2 Videos gemacht, wo ich das mal so beispielhaft vorführe, wie das aussieht. Könnt ihr euch auch mal zusammen angucken.
Hallo Gopal, meiner Meinung nach war ich mein ganzes Leben lang ein Verbindungstyp. Vor circa 1,5 Jahren lernte ich einen Mann kennen, der erste Mensch war, mit dem ich eine echte Verbindung einging. Weil diese Verbindung so bedrohlich für ihn war, trennte er sich nach einem halben Jahr wieder von mir. Für mich war diese Trennung ein traumatisches Erlebnis. Kann es sein, dass ich durch diese Trennung in die zweite Abspaltung, also in die Autonomie ging? Vielen Dank und liebe Grüße.
Ja, das kann durchaus sein. Man kann auch sagen, dass der Verbindungstyp oder vielleicht ist besser gesagt Verschmelzungstyp, weil Verbindung ist ja an sich das, wie es gedacht ist. Also wenn wir jetzt sagen, der Verschmelzungstyp, der hat sozusagen noch mehr erfahren als Kind als der Autonomietyp. Das heißt, wenn jemand die Verschmelzungsvariante etabliert hat, dann heißt das ja, er hatte als Kind die Möglichkeit dazu oder zumindest die Aussicht darauf. Also er rennt dann sozusagen der Verschmelzung hinterher. Das heißt aber, da muss irgendwas gewesen sein oder so ausgesehen haben. Und jemand, der die Autonomie-Variante wählt, der hat sich ja komplett gekappt. Das heißt, der versucht ja erst gar nicht mehr, ein Objekt zu finden oder in Kontakt zu treten, sondern der kappt die Verbindung komplett. Also insofern kann man auch sagen, dass die Autonomielösung eine Reaktion ist auf ein Umfeld, was eben noch weniger Kontakt und Verbindung ermöglicht hat als in der Verschmelzungsvariante. Von daher kann das durchaus sein, das ist einfach eine Notreaktion. Ja, Also mach da jetzt kein zu großes Problem draus. Das, was da passiert, ist einfach eine Schutzreaktion. Du bist das Risiko eingegangen, hast dich auf eine Beziehung eingelassen, was total super gut ist. Ja, dieser ganze Vorgang an sich ist total gut. Du hast dich also darauf eingelassen, hast es erfahren. Und das ist das Wesentliche. So, jetzt ist das in einer bestimmten Form zu Ende gegangen. Und das hat wahrscheinlich so intensive Gefühle ausgelöst, dass sich dein System abschalten oder schützen musste. Und es schützt sich dadurch zum Beispiel, dass es eben in die Autonomie geht und sich selber sagt, ich brauche niemanden, ich komme auch alleine klar. Ich sehe das Ganze, was du beschreibst, relativ positiv. Wie gesagt, weil du die Beziehung eingegangen bist und es ging einfach darum zu gucken, wie du mit dem, was da in dieser Trennung passiert ist in dir, wie du dem mehr Raum geben kannst und wie das, was du dort erlebt hast und vielleicht was nicht bewusst war, dass du das irgendwie in eine Kommunikation bringen kannst, dass das ein Gegenüber hört, dass du nicht damit alleine klarzukommen versuchst, weil das ist die Illusion, die du aus der Kindheit vielleicht mitgebracht hast. Mit dem, was bei dieser Trennung Schlimmes in dir passiert ist, musst du heute als Erwachsener nicht mehr alleine fertig werden. Das ist aber die automatisierte Schutzreaktion, die du beschreibst, in die Autonomie zu gehen. Das heißt ja, ich habe niemanden angeblich und sehe zu, dass ich alleine mit klarkomme. Aber das ist eben das, wo man aufpassen muss und was du einfach hören musst. Das, was da passiert ist mit dir, kannst du heute Menschen mitteilen. Es gibt Menschen, die das hören, die damit umgehen können. Und das ist einfach für dich wichtig, um das zu lösen. Also eine Variante wäre zum Beispiel in der Therapie. Eine andere Variante wäre, wenn es möglich ist, dass du mit deinem ehemaligen Partner irgendwie in einen Austausch kommst. Ich kenne ja jetzt euer Verhältnis nicht, wie ob ihr jetzt noch miteinander kommuniziert oder nicht. Aber eine Variante wäre, dass du ihm das mitteilst, was da passiert ist mit dir, wie sich das angefühlt hat. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das geht, ob das sinnvoll ist, das musst du entscheiden. In jedem Fall kannst du das in einem therapeutischen Setting bearbeiten. Aber hüte dich vor dieser Lösung, die dir dein Körper vorschlägt, weil es heute ganz viele andere Möglichkeiten gibt. Also du musst nicht in die Autonomie gehen. Das ist nur die automatisierte Reaktion deines Körpers, weil der noch nicht begriffen hat, dass heute andere Menschen da sind, dass du eben nicht alleine bist und nicht von diesem einen Menschen dein Leben abhängt. Und dann wirst du sehen, dass sich das löst. Und wenn sich das gelöst hat, bist du wieder offen für neue Beziehungen. Und dann lernt dein System, dass diese Trennung keine Lebensgefahr bedeutet. Ne, dass das sich schlimm anfühlt, nicht schön ist, aber dass es keine Lebensgefahr bedeutet und schon gar nicht notwendig ist, sich von den Menschen insgesamt jetzt fernzuhalten. Sondern, wie gesagt, ich sehe es sehr positiv. Ich kann nur sagen, mach weiter, gib nicht auf und du wirst sehen, früher oder später, wenn du den Weg weitergehst, wird ein Mensch erscheinen, wo ihr beide es schafft, Verteidigungskreisläufe in Ruhe zu lassen, also euch weder zu bekriegen, weder zu trennen, noch zu erstarren und stattdessen alles, was an euch passiert, ob aus der Kindheit oder von heute, dass ihr das gemeinsam teilen könnt. Und das ist dann die Erfüllung, von der ich immer spreche. Dann sind wir durch für diese Runde. Und vielen Dank an Tanja für das Vorlesen der Fragen.